Na, was geht? Willkommen zur allerersten Folge von Hitstop Reviews. Heute reden wir über Zelda A Link to the Past, den dritten Teil der Zelda-Reihe, developed and published by Nintendo, directed by Takashi Tetsuga, ursprünglich erschienen für das Super Nintendo Entertainment System in 1991.
Yes, yes, sir. Ja,
dieses Spiel ist älter als du und ich.
Das ist krass, ne? Ich bin 94er Jahrgang. By the way, hallo Knöbel.
Hallo, mein Name ist Knöbel. Dein Name ist Siad. Willkommen zur allerersten Folge von Hitstop Reviews.
Das ist krass, ne?
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hab's gerade eben schon gesagt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, jetzt kann ich mich nicht hinter meinem Tourist-Dasein verstecken. Jetzt muss ich hier so Kosmopoliten-Gamer-Ding abliefern.
Ja, wir haben uns lange vorbereitet. Das war lange in Planung. Das wird jetzt zeitgleich mit dem Launch unserer Steady-Kampagne kommen. Ich will nicht das Review direkt mit Marketing verseuchen, aber wenn ihr es, ne, ich kann mir vorstellen, dass ihr es jetzt hört ohne Kontext. Ja, wir haben gerade, wenn ihr es hört, eine Steady-Kampagne gelauncht. Bitte geht auf unsere Webseite, hitstopfm.de. Da findet ihr alle Informationen, da könnt ihr uns monatlich unterstützen. Diese Reviews kriegt ihr ab jetzt jeden Monat in freien Feeds. Das ist unabhängig davon, ob ihr uns unterstützt oder nicht. Also wenn ihr unsere News-Show hört, dann wird das auch einfach in eurem bestehenden Feed landen. Aber on top gibt's noch eine andere Show, die wir machen, Hitstop Deluxe. Die kommt immer parallel raus mit den Reviews und die ist dann für unsere SupporterInnen. Und wir können sagen, es gibt jetzt, also jetzt gerade jetzt, wenn diese Folge rauskommt, gibt's schon eine Hitstop Deluxe-Folge über Ocarina of Time. Und die wird also fürs erste Paywall-exklusiv bleiben. Also wenn euch dieses Review gefällt und ihr Bock auf mehr habt, dann ne, zieht's in Erwägung. 5 Euro im Monat, ab da kickt alles. Jo. Ja. Sorry, dass ich jetzt den Marketing Sie machen muss, aber.
Nee, ich glaube, die Leute haben es ja geahnt, wir haben es auch schon öfters gesagt. Ich glaube, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Wir werden es in der Folge am Sonntag auch nochmal erwähnen, vermutlich, schätze ich mal ausführlich, so im Vorgespräch oder in dem Einleitungsding von unserem Podcast, so, hey, Housekeeping ein bisschen, wir haben jetzt hier Steady und alles.
Jupp.
Genau. Ja, ich habe, also das ist auf jeden Fall das, was wir geplant haben. Wir werden so eine freie Folge im Monat haben und eine hinter einer Paywall. Mhm. Die werden meistens irgendeinen Bezug zueinander haben.
Genau. Das so. Paywall-Ding ist, also wir haben es uns so vorgestellt, es ist immer so ein Ding, wo wir das Review-Thema ein bisschen vertiefen. Und das kann immer was ganz Wildes sein. Also für nächsten Monat haben wir auch was geplant, das ein bisschen fun ist. Es muss nicht immer zwei konkrete Reviews sein. Es kann auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also seid da gespannt.
Genau. Wir haben schon mal darüber gememt, also vielleicht auf oh Gott, wie nennt man das doch mal? Aufmerksame Hörer werden bestimmt irgendwie schon so ein bisschen ein Riecher dafür haben, was wir machen könnten.
Mhm. Ja gut, Knöbel. A Link to the Past. Schon Bock, ne?
Schon Bock. Weißt du noch, wann du das zum ersten Mal A Link to the Past gespielt hast? Und weißt du noch, wann das letzte Mal war, dass du A Link to the Past gespielt hast?
Das letzte Mal muss 2016 gewesen sein. Ich habe vor Breath of the Wild nochmal alle Zeldas nachgeholt. Also die ich kannte, nochmal replayed und dann die ich nicht kannte, zum ersten Mal gespielt. Und das war auch eine coole Erfahrung. Und ich glaube, das erste Mal, ich war so ein klassisches Emulator-Kid. Also ich hatte ein Super Nintendo damals, aber das war auch so ein Hand-Me-Down von meiner Mutter. Ihr müsst euch vorstellen, ne, 94, da war das, ich meine, das ist das Jahr von Super Metroid. Aber, ne, also als ich so 4, 5, 6, 7, 6, 7 war, sorry, ich kann es nicht mehr lassen, ich kann es aber nicht mehr lassen.
Bruder, ich weiß, ich kenn's, bei mir ist es genauso.
ich hatte das Super Nintendo mit so 10 Spielen. Ne, Mario World, Street Fighter 2, F-Zero, irgendein Wrestling-Ding.
Du hast mehr SNES-Spiele als ich.
Ich habe jetzt 10 gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so viele waren, aber es war halt wirklich so eine Situation von, okay, ich habe so dieses erste Paket an Spielen und dann nie wieder was. Ich meine, dann war es auch ein bisschen spät, ne? Also da war das Super Nintendo schon ein bisschen auf dem
Flohmarkt.
Ja, ja. Und deswegen A Link to the Past war auch nicht so auf meinem Schirm. Mein erstes Zelda war Ocarina of Time tatsächlich. Und erst als ich mich so ein bisschen ernsthafter mit Videospielen befasst habe, so als ich ich würde sagen so 12, 13 Mal, auch viele online gelesen habe, habe ich angefangen, okay, ich lade mir Emulatoren runter und ich hole mal ein paar Sachen so nach. Aber ich konnte da auch noch keine komplexen Gedanken zu spielen formen. Also ich wusste, ich habe es gespielt und ich fand es irgendwie cool, aber auch irgendwie ein bisschen nervig. So ich viele alte Spiele damals. Hast du Gefühle zu Z-SNES?
Nee. Bei mir, aber ich kann das Emulatoren-Ding nachvollziehen. Bei mir war das nämlich, also ich weiß, dass ich bei irgendjemand in der Nachbarschaft A Link to the Past gespielt habe. Damals aber auch in einem Alter, wo ich, da war ich vielleicht 3 oder 4 oder so. Also wie gesagt, ich bin 92er Jahrgang. Das müsste dann 95, 96 so gewesen sein. Ich weiß, dass ich es irgendwo gespielt habe, aber nicht, dass ich wüsste, dass es Zelda war. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob mein erstes richtiges Zelda, wo ich selber von mir aus wusste, okay, das ist ein Zelda-Titel. Entweder war es Ocarina of Time oder es war Oracle of Seasons.
Ach krass, okay.
Und das war, wir waren irgendwie in Norddeutschland, irgendwo bei, keine Ahnung, hier oben, wie nennt man das?
Hamburg.
Husum, Büsum, da oben irgendwie so in dem Ding, haben wir Urlaub gemacht. Und da war dann ein Flohmarkt und da war so ein Kind mit einem Stand und der hat seine Gameboy-Spiele für 5 Mark verkauft oder so. Und eins davon war Oracle of Seasons, glaube ich. Ja, es war Oracle of Seasons. Und ich habe es halt für 5 Mark abgekauft. So. Und dann war ich so, ja, Mann.
Okay.
Jetzt bin ich ein Zelda-Kind.
Ich sehe dich voll bei Link's Awakening, aber ich glaube, das war dann auch erst später Thema wahrscheinlich, ne?
Ich habe Link's Awakening, habe ich Jahre später, als ich mal ich glaube, da war ich schon 20 oder so mit Cartridge.
Hell yeah.
Genau. Ne, und das letzte Mal, dass ich es durchgespielt habe, war, I don't know, aber kurz vorm Switch-Ding. Kurz vorm Switch-Release von, vorm generellen Switch-Release. Es müsste 2014, 2015 rum gewesen sein oder sowas.
Gotcha.
Aber ich habe damals auch, also bei mir war es nicht ein SNES-Emulator. Bei mir war es damals ein GBA-Emulator, wo auch irgendjemand aus der Nachbarschaft, deren Cousin oder so, hat den gedownloadet und dann hat der jedem einen Ordner halt gemacht mit dem MGBA.
Oh ja.
Und keine Ahnung, so 20 ROMs und so. Und da war auch A Link to the Past für den GBA dabei, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Ich habe so ein dreckiges Herr der Ringe-Game für den GBA gespielt. Das so gottlos scheiße war, also es war wirklich nicht gut, aber ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht aufgehört habe zu spielen. Und Pokémon Rubin, das war meine erste Berührung mit der dritten Gen.
Okay, krass.
Ja.
Also so CD gebrannt mit ganz vielen GBA-ROMs, ich sehe mich da auch voll, ich hatte auch so eine Erfahrung.
Bei mir war es dieser schwarze MP3-Player, weißt du? Dieser fette schwarze MP3-Player, wo man die Kappe abziehen konnte.
Ach so, also er hat quasi auch als USB-Stick so fungiert, oder?
Genau, ja, genau.
Okay, gotcha. Ja gut, also die GBA-Version, die haben wir uns, glaube ich, jetzt nicht nochmal angeguckt, aber da gibt es auch interessante Änderungen zwischen den Spielen. Ja, Link to the Past an sich, also wir haben am Anfang ein bisschen erwähnt, okay, Takeshi Tezuka, Joins, den kennt man auch als sehr, sehr wichtigen Bestandteil des Mario-Teams teilweise. Ich habe mich da auch nochmal ein bisschen reingelesen, also ich glaube, so eine der größten Aufteilungen war Nintendo EPD. Oder ich glaube, es ist EPD. Aber ne, das waren so ein sehr konstantes Set an Leuten, die für Mario, Zelda, F-Zero, Star Fox auch verantwortlich waren. Alles so ein bisschen federführend von Shigeru Miyamoto natürlich. Und dann, ich glaube, diese ganzen weirderen Franchises, auch diese Handheld-behafteteren Franchises wie Metroid, Wario, auch Kid Icarus, das habt ihr eher bei Nintendo R&D 1 gesehen. Das war so die Sparte geführt von Gunpei Yokoi, der dann später von den Ninjas exekutiert wurde. Das ist auch eine ganz wilde Story. Weißt du, wo ich da anfühle, oder?
Nee, ich weiß es gerade nicht.
Es war halt so, er hat Nintendo verlassen, hat dann bei Bandai den Wonderswan entwickelt.
Ach so, ja, doch, 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 ja, jetzt.
Genau. er saß dann im Auto, dann gab es irgendwie so eine Autopanne oder so, mitten auf der Autobahn, I guess. Er ist ausgestiegen und wurde dann von einem Auto getroffen. Und ist so gestorben. Also so richtig Princess Diana-Style. Und ich dachte direkt so, waren es die Nintendo Ninjas? Waren es die Nintendo Ninjas, die
japanische Lady die.
Fuck.
Oh mein Gott. Oh, Iceberg.
Okay, mit Nintendo. Nee, warte mal, mit Nintendo es war EAD, nicht EPD, sorry. Okay, da hatte ich Unrecht. Ja, also wenn man sich die Staff-List generell anguckt, ne, wie gesagt, Tezuka ist der Director, er hat ja auch vor kurzem angekündigt, dass er Nintendo bald verlassen wird. Auch aus der Sicht nochmal relevant. Wir sehen hier Kensuke Tanabe, unseren Freund, den alle lieben für seine Arbeit am Metroid Prime 4.
Der ist jetzt auch aufgehört im
genau, Dezember, ja.
Glaube ich. Ne?
Ja. Ja. Also da geht schon so ein bisschen so eine Ära zu Ende, wenn ihr merkt, wie lange diese Leute teilweise da waren. Und das ist auch so generell so ein Thema, das sich durchzieht, weil ich nicht, selbst wenn ich auf die so Liste an Programmierern mir das angucke, die haben schon echt lange, lange Credits und die sind lange bei Nintendo geblieben. Also das sind sehr wenige Kandidaten, die nicht noch in der Industrie sind. Und das ist ja schon irgendwie cool, ne?
Ja, ne, also ich meine, das spricht ja auch für Nintendo.
Ja.
Was soll ich sagen? Ja, nee. Es ist halt dieses Schaff einigermaßen gute Arbeitsbedingungen, beziehungsweise das Ziel sollte halt sein, ja, okay, Leute so lange wie möglich zu beschäftigen und dann hast du halt quasi Expertise, die dann ewig weitergegeben wird.
Ich will das auch nicht zu krass schönreden, weil ne, wir kennen auch die Stories von Super Metroids-Entwicklungen anscheinend, wo es irgendwann im Office anscheinend so hart angefangen hat zu stinken, dass ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwer musste reinkommen und sagen so, Bros, könnt ihr mal bitte duschen? So. deswegen, da gab es schon so vielleicht so seine Schwierigkeiten hier und da. Aber ja, Knüppel, Link to the Past, was war so dein Eindruck des Spiels so bevor wir es jetzt hier uns nochmal angeguckt haben und jetzt auch danach, wie hat es dir gefallen?
Ich muss sagen, okay, ich hatte Link to the Past so in meinem Kopf immer als ich will nicht sagen, dass es für mich so das erste Zelda ist, wenn ich dran denke. Ich denke halt immer so, okay, wir haben das allererste Zelda auf dem NES, was halt auch immer noch ambitious ist und quasi einen Grundstein legt für eine komplette Serie und alles. Aber ich finde, dass es immer so ein bisschen forgettable ist. Also man vergisst immer, man weiß, dass es da ist und man schätzt, dass es da ist, aber wenn es dann halt irgendwie nochmal ums Spielen geht, ist es dann immer so, ich weiß ja, was passiert, ich skipp da kurz drüber. Und A Link to the Past ist halt so dieses erste Zelda, wo man dann so denkt, okay, um richtig darüber reden zu können, muss man es nochmal nachholen, so richtig. Und man irgendwie, habe ich auch das Gefühl, wenn man jedes Mal im A Link to the Past spielt, entdeckt man irgendwas Neues. Ich habe auch so beim Spielen jetzt gedacht, Mensch, A Link to the Past fühlt sich schon wie das Breath of the Wild für die SNES an. Weißt du, was ich meine? So von Größe her und was du theoretisch alles machen kannst und wie doch komplex das stellenweise ist.
Ich sehe ein bisschen, was du meinst. Ich glaube halt, also mein Haupteindruck ist so, dass dieser Sprung vom NES zum Super Nintendo auf jeden Fall es geschafft hat, dass ich glaube, die Limitation des NES, die haben es so ein bisschen bedingt, dass viele Spiele so ein bisschen anonym rüberkommen, dass du wirklich wenig Raum hattest, die Persönlichkeit der Spiele so richtig auszuarbeiten. Und ne, alleine in einem Zelda 1, dass jeder Raum in jedem Dungeon ne exakt das gleiche so rechteckige Schema hat. Dass es einfach so von der Habe so gegeben war. Dass sie daran nicht mehr gebunden waren und dann wirklich das Spiel so richtig rausmeißen konnten. Und dann auch, ich glaube, worauf du so ein bisschen anspielst, ist, dass du eine Welt hast, die so ein bisschen interaktiver ist. Ich glaube, also so einer meiner größten so Hyper-Focus-Dinge bei Ocarina of Time damals war einfach die Tatsache, oh, ich kann Schilde, also so Straßenschilde so zerschneiden, so einigermaßen akkurat. Und ich kann die ganzen Steine aufheben, ich kann das ganze Unkraut kann ich zerhacken. Und das sind ja alle Sachen, die in Link to the Past schon angefangen haben. Und ich habe schon den Eindruck, dass es ein Fokus für die EntwicklerInnen war. Und ne, dass wir, ich glaube, der nächste krasse Sprung in der Hinsicht war dann auch Breath of the Wild. Da würde ich auch zustimmen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, so, ja, okay, Ocarina war vielleicht so dieses erste, was so ein bisschen düsterer ist und ein bisschen erwachsener, aber Zelda ist auf, Zelda. A Link to the Past ist auf jeden Fall das Zelda, was halt so dieses, was eigentlich den Grundstein legt für Zelda als eine A-Tier Nintendo-Serie. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ich sehe auch, ich sehe ein bisschen, was man sagen.
Was ich auch quasi, oder was ich auch extrem beeindruckend fand, du hast ja theoretisch nicht nur eine Welt, du hast ja noch die Dark World, was ja nochmal eine komplette Map an sich ist, die natürlich so strukturell gesehen gleich ist, aber dennoch so seine eigene Quirks hat. So.
Es ist auf jeden Fall was, mit dem sie spielen. Also wo sie, es gab speziell später einen Dungeon, also relativ spät im Spiel, wo du fängst in der Dark World an, du kommst kurz aus dem Dungeon raus, auf so eine Art Balkon, und dann musst du darauf kommen, oh, ich switch jetzt auf die Light World und kann dann, also das Schema des Dungeons ändert sich dann so ein bisschen, du kannst dann auf einen anderen Teil dieses Balkons gehen. Und genau. Generell, dass sie, also diese Dark World ist auch deutlich verschachtelter und deutlich weniger zusammenhängend. Also ist es, du kannst bestimmte Teile der Dark World nur am bestimmten Punkt der Light World erreichen. Du kannst die Dark World nicht nahtlos erkunden. Und da fordern sie dich auch so ein bisschen heraus, diese Zusammenhänge so ein bisschen zu verstehen.
Ja, ich hatte auch ein, zweimal so die Situation, wo es dann, wo ich mir nicht sicher war, was ich jetzt eigentlich zu tun habe. Weil es wirklich so, es ist nicht ein krasses, anspruchsvolles Spiel, wo jetzt extrem krasse Rätsel drin vorkommen, so à la The Witness. Aber es ist schon so stellenweise, okay, du musst ein bisschen um die Ecke denken und du musst theoretisch vielleicht auch ein bisschen die Light World, also die echte Welt, kennen, um dann, okay, ja, wenn ich weiß doch, wie dieser Map-Ausschnitt hier ungefähr aussah. Moment mal, da war ja gar kein Weg, jetzt ist hier ein Weg. Was ist, wenn ich zurückswitche? Das ist auch, ja. Das ist, da war ich auch so, oh, okay. Ich habe vielleicht ein bisschen eine Stunde damit verschwendet, den Weg zu suchen, bis ich dann gecheckt habe. Ah ja, nee, okay, ich kann hier einfach in die andere Welt switchen und dann geht es schon.
Wir hatten so ein paar Anspiele darauf, aber es gab ja erst vor kurzem so eine News-Headline, wie Miyamoto so ein bisschen anscheinend Zelda 2 quasi enterbt hat. Also er meinte so, ja, ich sehe A Link to the Past als das tatsächliche Sequel zu Zelda 1. Ich weiß, ich habe in unserem Server auf Discord, joined im Discord, damals auch einfach geschrieben, Cap, so in All Caps. Weil ich finde Zelda 2 immer noch echt gut.
Ich muss es spielen. Ich hab's mal angefangen, dann bin ich dreimal verreckt, dann war ich so, ja, I'm head out, also gerade nichts für mich.
Es ist schon gnadenlos, ja. Ich glaube, worauf ich so ein bisschen hin will, ist, dass Zelda ja schon diese Urform dieses unsäglichen Genres ist, das wir heute nennen Action-Adventure, das so schwer zu definieren ist. Ich habe dazu auch Gedanken so dazu, dass es, also warum es ein Action-Adventure ist und warum diese Verbindung zwischen den zwei Sachen irgendwie relevant ist. Aber ich glaube, erstmal so eine Sache, Knöbel, von der wir beide ein bisschen überrascht waren, ist, so der Action-Anteil dieses Spiels ist schon hoch und auch teilweise relativ knackig, ne?
Es ist fucking schwer. Es ist stellenweise so, what the fuck? Und ich hab auch so im Vornherein hab ich gesagt, ich werde nicht die Rückspulfunktion benutzen. Also ich hab's auf der Switch gespielt. Ich werde nicht irgendwie Rückspulfunktion benutzen. Es gab nur einen Dungeon, wo ich so gottlos angepisst war, wo ich es dann benutzt habe. Wo ich so, ich mach das jetzt nicht nochmal alles von vorne, zum dritten Mal oder sonst irgendwas, da war ich so gottlos pisst. Ich werde mich vermutlich auch nachher noch sehr stark über diesen Dungeon auslassen. Aber generell ist es krass, wie zugeschissen du mit Gegnern stellenweise wirst. Und das, je nachdem, wenn du halt gehittet wirst, dass du dann, dass sich wieder wie so eine Chain öffnet, dass du dann, du, also du wirst dann so auch ein bisschen so zurückgeschleudert.
Exakt.
Und je nachdem, ist es auch erstaunlich, wie schnell zum Beispiel Soldaten sind, weil diesen, wenn du, also du kannst rennen, du kannst ja diesen Charge-Move machen, wo du nach vorne gehst, der da natürlich super schnell ist. Aber normales Laufen sind die Gegner schneller als du. Stellenweise, dass du wirst eigentlich schon für so in ein Combat-Szenario reingeforst. würde ich fast sagen. Also das Spiel will eigentlich, dass du halt mit den Gegnern onscreen dich beschäftigst. Natürlich, wenn du kannst dieses Spiel natürlich auch Speedrun und an allem vorbeilaufen und Ecken schneiden und sowas. Funktioniert natürlich alles, aber so, ich würde nicht sagen, im normalen Playthrough ist das Spiel doch schon sehr darauf erpicht, dass es dich so in den Kampf reinstößt. Mhm. Und stellenweise ist das schon viel. Also, ja.
Ich fand ein paar Sachen bemerkenswert. Ich fand's, du hast auf dieses Zurückstoßen angespielt, dass du teilweise, wenn du einen Gegner schlägst, dass du zurückgestoßen wirst, dass du auch, wenn Sachen einfach mit einem kollidieren, so ein bisschen zurückgestoßen wirst. Und dass das Level-Design schon sehr, sehr fies teilweise darauf ausgelegt ist, dass du sehr, sehr viele Dungeons hast, wo du auf so schmalen Stegen läufst, wo dann außenrum einfach Löcher sind und wo du dann stirbst. Mhm. Nicht stirbst, aber du verlierst so ein bisschen Health. Generell, dass du durch dieses zurückgenockt werden dann entweder in irgendwelche Spikes reingenockt wirst oder in andere Gegner. Eine andere Sache ist, dass das Spiel schon sehr auf so filigrane Hitboxen bedacht ist. Also, dass eigentlich alle Gegner so mit dem Schwert nach vorne zeigen und du dann direkt siehst, ah, okay, ich habe hier diesen kleinen Punkt, der nochmal extra wehtut. Mhm. Aber du selbst hast ja auch dein Schild, der Sachen blocken kann. Also, genau gesagt, Projektile. Und bei deinem Schwert ist es auch so, dass du einen relativ bedachten Arc hast, also so einen Bogen, in dem du das Schwert schwingst. Und also, dass du, also ich glaube, Link schwingt quasi von innen nach außen und dadurch ergibt sich auch, okay, Sachen, die so außen um Link rum sind ein bisschen schwieriger zu treffen. Ich fand generell, ich muss also sagen, ich fand die Hitbox ein bisschen komisch von Links Schwert teilweise. Und nicht so visuell klar, aber an sich, dass es so tight auf sowas bedacht ist und auch, dass die Action so nahtlos stattfindet. Dass du nahtlos durch diese Dungeons durchläufst und dann einfach Gegner dir zugespült werden und du dass Erkundung und Combat quasi gleichzeitig passieren. Das ist auch etwas, das ich glaube, viele von euch kennen dieses Sequelitis-Video von Egoraptor zu A Link to the Past und Ocarina of Time. Dazu werden wir schon auch ein paar Gedanken haben im Ocarina of Time Review später. Aber da macht er auch dieses Argument, okay, das ist etwas, in dem die 2D-Zelda sehr, sehr gut waren, dass du nie so eine harte Trennung zwischen den Einzelelementen hast. Es war eigentlich konstant so ein Actionspiel, in dem du auch eine größere Welt navigieren musst.
Was man auch sagen muss generell, der meiste Combat-Part oder der schwierigere Combat-Part, der findet natürlich in der Dark World statt. Mhm. Die Light World ist nicht, also eigentlich natürlich gibt's, ich glaube, es gibt einen Dungeon, oder? In der Light World oder zwei?
Du musst ja die ersten drei
Medaillons haben. Genau, also, stimmt.
Also es gibt dieses Intro Anfang, ich weiß nicht, ob man das als Dungeon werden würde, aber dann gibt es dann auch noch drei Dungeons, ja.
Genau, ich war gerade nicht mehr sicher, wie viele das waren, aber ja, es waren drei. Und danach die sieben Stück in der Dark World.
Genau.
Also du bist da schon mehr in der Dark World beschäftigt. Was ich sagen würde, so, ich finde es krass, wie abwechslungsreich die sind. Also sie sind nicht jetzt ungefähr elementgebunden, aber halt schon so, okay, du hast halt deinen Berg-Dungeon, sage ich jetzt mal, Eis-Dungeon, ein Dungeon, der mit Wassertricks funktioniert, also im Prinzip wie in Ocarina of Time, also dass du halt Wasserlevel erhöhen und sowas kannst. Mhm. Und halt ein Sumpf-Dungeon, Wüsten-Dungeon, sowas. Ich find's krass, wie einfach die Bosse stellenweise waren. Die Bosse waren immer super einfach. Also das war so ein, ich hatte kein, ich glaube, ich bin bei einem Boss bin ich einmal gestorben. Der Rest war dann halt immer so, ja, ist jetzt nicht, ich sag mal so, du kriegst wie in jedem klassischen Zelda, kriegst du halt hier, keine Ahnung, den Bogen in einem Dungeon und dann weißt du halt, okay, der Boss funktioniert mit dem Bogen. Oder du kriegst einen, oder du hast da vorne einen Feuerstab bekommen, mit dem du dann Zugang zu diesem Dungeon bekommst, dann weißt du, okay, relativ obvious, der Boss wird auch vermutlich mit einem Feuerstab gemacht und sonst irgendwas. Mhm. Die sind eigentlich immer straightforward. Und das sind dann meistens so, okay, 4, 5 Hits und dann ist die Sache auch erledigt. Aber ich muss sagen, ich vermisse das so ein bisschen an Tears of the Kingdom und an Breath of the Wild, dass du halt so wirklich Bosse hast, die sich voneinander so abheben. Keine Ahnung, du hast eine riesige Motte, dann hast du so ein Augenmonster, dann hast du so eine Schildkrötenschlange mit drei Köpfen und sonst irgendwas. Und dann, das ist immer so, weiß ich, irgendwie, das ist halt, das eigentlich mein großer Kritikpunkt an Breath of the Wild, dass du dann, es sind halt immer irgendwie Konstrukte oder halt Wächter oder sonst irgendwas und gefühlt fühlt sich dann halt so an, okay, kennst du einen, kennst du alle. Aber hier war es dann halt wirklich jedes Mal so, okay, das ist jetzt ein cooler Boss und der war, es war jetzt nicht so ein Fight, an den ich mich ewig erinnern werde, aber es war halt cool in dem Moment.
Ich glaube, so zwei Sachen stelle ich für mich raus. Einerseits, dass sie, obwohl das Spiel schon sehr oft diese Methode gewählt von, okay, das zentrale Item des Dungeons ist wichtig für den Boss. Mhm. Es ist nie auf eine Art und Weise, die so den Boss oder die Mechanik an sich untergräbt. Also ich habe bei jedem Boss eigentlich das Gefühl, okay, ich muss immer noch, also es gibt da zum Beispiel diesen einen, wo du diese weirden Quallen so mit dem Enzerhaken aus ihm rausziehst und dann die Dinger schlagen musst. Aber du musst sie halt noch schlagen, weißt du? Also das ist, du ziehst es an dich ran und ich bin immer noch an derselben Location im Level und diese Location ist auch wichtig. Es gab diesen, also einer der größten Abfuck-Bosse, das ist relativ am Anfang, mit dieser komischen Raupe, die dich, ja, die dich so
meinst du die, wo dich überspringt ständig, diese drei, nee, oder?
Nee, ich meine den in dieser so quadratischen Arena und dann außenrum hast du halt so riesige Löcher und du kannst halt relativ leicht so weggeschoben werden quasi. Ich bin da so fucking oft runtergefallen.
Das ist da, wo du dann auch jedes Mal quasi von vorne wieder anfangen musst.
Genau, ne? Du musst von vorne anfangen. Wenn du ja. Also du stirbst nicht, aber du musst halt wieder hoch und dann wird seine Health auch resettet. Und also allein, okay, dass wir den Schwerkampf verknüpft haben mit dem Level-Design in einem Bossfight. Das ist irgendwie in der Serie ein bisschen selten geworden danach, gefühlt. Und ich habe das Gefühl, sie waren schon auf solche Sachen echt bedacht. Also, das fand ich echt cool. Ich wollte gerade überlegen, habe ich noch irgendwie so einen Gedanken zum Bossfight? Ich glaube, ja, also, ich würde dir auch zustimmen, da war jetzt wenig dabei, wo ich irgendwie krass frustriert war. Ich kann dazu auch sagen, ich habe selber so wechselweise auf dem Mr. FPGA und auf dem Analog Pocket gespielt. Ich war so richtiger Nerd. Deswegen hatte ich auch gar keinen Zugriff auf Save States. Ich weiß nicht, ob ich, also ich habe es vorher, glaube ich, immer mit Save States gespielt irgendwie. Und bei so den happigeren Stellen dann gesagt so, okay, bringen wir das, was da nochmal hinzulaufen. Ich kann halt sagen, jetzt, wo ich das nicht so gemacht habe, ist es nicht so schlimm, wie man denken würde. Also da, selbst mit so einer authentischen Super Nintendo-Erfahrung kann man da auch ganz gut durch.
Was ich erstaunt war, dass, also ich hab's über Nintendo Switch Online gespielt, war dann immer so ein bisschen, ja, auf der Couch, während dem Kochen, im Bett abends und sonst irgendwas. Also immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit gehabt habe. Und ich hatte krasse Slowdowns, wenn mehr als vier Gegner auf dem Bildschirm waren.
Oh ja, das ist einfach ein Super Nintendo-Ding. Also,
ja.
Ich glaube, daran merkst du halt, dass das Super Nintendo keine Action-Granate war. Es war jetzt nicht so die erste Wahl für so ein hartes Action-Game wie jetzt zum Beispiel das Mega Drive.
Mhm. Ja, da war es stellenweise schon so, oh Gott, was passiert hier? Warum ist das gerade noch 10 FPS?
Ja. Ich glaube, wie stehst du dazu, dass, also, das Switch Online-Ding ist ja eine Form von Emulation. Wie stehst du dazu, dass sie sich dazu entschieden haben, okay, wir wollen es akkurat wiedergeben, also so wie es auch auf dem Super Nintendo war. Aber du könntest ja denkbar einfach mehr Performance draufschmeißen, dann würdest du die Slowdowns nicht haben.
Ich finde beides nice, aber ich hätte gerne eine Option, dass ich's, ich ja genau, ich glaube, das ist meine Meinung, ich hätte gerne eine Option, dass ich es mit mehr Performance spielen kann, aber auch, dass ich theoretisch auswählen kann wie original.
Das sehe ich ähnlich, ja. Also das ist ja auch in vielen Emulatoren so gegeben. Ich glaube, auf dem Mister habe ich das auch eingeschaltet so. Das ist einfach mehr. Deswegen, ich glaube, auf dem Analog Pocket hatte ich immer mehr Slowdown als auf dem Mister, weil auf dem Analog Pocket geht's nicht.
Ich habe jetzt hier gerade noch mal kurz die Bosse gecheckt, auch wegen den Namen und sowas. Die haben alle dumme Namen. Das ist so. So Argus, Motula, Coldstare, keine Ahnung. Wusstest du, dass das GBA-Remake, dass es einen Boss hatte? Einen GBA-exklusiven Boss.
Die Wo Darklings. Gab's denn?
Also Darklings, also vier dunkle Links.
Ach so. Und Wie kommst du da hin? Also, was ist
das? Four Dark Links serve as the boss of the Palace of the Four Sword. An optional dungeon that is only found in the Game Boy Advance port of A Link to the Past. The four links each have a distinctive color tunic that corresponds to the four colors of Link from Four Swords.
Okay. Ist es so ein Ding, dass du vielleicht so multiplayer-mäßig freischalten musst oder so?
Ich weiß es nicht.
Das kann sein. Also, das haben wir in Nintendo damals sehr gerne gemacht, ja.
Jetzt, weil ich habe jetzt auch gerade so noch mal ein bisschen geguckt, so okay, hier die Items, die es alle gab, aber ich würde gerne noch über die Items reden. Und da so, gibt es auch so zwei, drei GBA-exklusive Sachen. Jetzt bin ich so, vielleicht soll ich noch mal in die GBA-Version reindippen.
Ich habe hier nebenbei so ein bisschen vorgeschlafen, um mich so ein bisschen mir das Spiel so wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich sehe hier auch einen Fight so in diesem Wald-Dungeon später. Also dieser, wo du so wechselweise. Das ist auch so eine coole Idee, dass du fängst in einem Wald an und dann fällst du in ein Loch und dann bist du in einem Dungeon und dann andere Teile des Dungeons musst du auch dadurch erreichen, dass du wieder zurück in diesen Wald gehst und dann da irgendwo anders runterfällst.
Genau,
das ist so, du merkst, dass das Spiel hat sehr viel mit sowas gespielt.
Ja, genau. Ich finde es aber auch so super, dass du quasi, ich glaube halt, dass der Dungeon ist ja so basically so designed, dass du auf ihn durch Zufall stößt. Mhm. Natürlich wegen Replayability und sonst irgendwas weißt du das natürlich beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal ist es ja schon so, dass du auf den so stößt und der ist wirklich fucking cool und der ist auch nicht so lange, also der ist echt überschaubar. Den mochte ich auch sehr.
Ja. Ich sehe nur gerade, dieser Mottenboss ist so, okay, du bist in einer Arena, wo du auf so einem Fließband bist, das dich die ganze Zeit in eine andere Richtung schiebt. Und dann währenddessen wirst du mit so Spikes von allen Seiten zugeschissen. Und der Boss hat auch Projektile, die er feuert. Also, das war schon relativ hardcore. So. Ich bin ein bisschen überrascht, so wie intensiv dieser Action-Teil des Spiels ist.
Das ist mein Lieblingsboss aus dem Spiel. Den fand ich richtig spaßig.
Sie haben ja, war das auch der Dungeon, wo sie, ich glaube nicht, ne. Sie hatten irgendwo ja diesen Kniff, wo du, der Aufhänger ist ja, dass du in jedem Dungeon die jeweilige Prinzessin retten musst. Mhm. Und in einem Dungeon triffst du dann die Prinzessin so vermeintlich ein bisschen früher, musst sie dann rausleiten. Und du merkst dann, das ist irgendwie komisch. Und dann führst du sie quasi ins Licht. Und dann stellt sich heraus, okay, sie war der Boss in so einer Tarnung. Das war, glaube ich, später oder so, ja.
Ich glaube, das war.
Ich sehe es hier gerade. Ich glaube, es war der Dungeon direkt danach, ja.
Ja. Storytechnisch, ich muss gerade mal gucken. Ich sag mal so: Storytechnisch ist es jetzt natürlich kein Meisterwerk oder sonst irgendwas. Es ist halt, im Endeffekt ist es halt Damsel in Distress. Also, fangen wir mal komplett von vorne an. Was ich auch extrem nice fand eigentlich oder überraschend ist, du wachst auf und du instant in Action. Also das Spiel hat jetzt nicht so, keine Ahnung, okay, du bist irgendwie ein Krieger, der nach 40.000 Jahren irgendwie wieder auf den Schlaf auswacht, guck mal, hier, das und das passiert. Das und das, hier, seichtes Intro, nein, du wachst auf, es regnet, es gewittert, dein Onkel, keine Ahnung, Onkel, Vater, Schwippschwager, spricht kurz mit dir, stürmt raus und du gehst quasi hinterher. Und dann, wie gesagt, Regen, stürmt, alles ein bisschen bedrückend. Du gehst ins Schloss, du siehst, dass dein Onkel, Vater, Schwippschwager, dass der niedergeschlagen wurde. Du nimmst das Schwert von ihm und dann, genau, und dann passiert halt der Rest. Ich fand es schon extrem krass, wie schnell du quasi vom Save erstellen in Action, das sind halt keine 2 Minuten. So, du wirst halt instant reingeschmissen und so, hier, jetzt, das ist das Spiel. Du kriegst auch, ich würde sagen, relativ stark aufs Maul am Anfang. Und ja.
Ich glaube, Nintendo damals waren schon echt darauf bedacht. Ich finde es immer nur so interessant zu sehen, wie Nintendo so zu Story und Szenario stehen, so warum und wie sie es hier nach Spielen implementieren. Also, wir können ja schon mal spoilern, in Ocarina of Time ist es ja ein deutlich größerer Fokus, tatsächlich. Ich würde jetzt sagen, in A Link to the Past ist es so, okay, sind so die bare Essentials, die du brauchst, um eine Motivation zu haben. Und Ich fand's interessant, okay, du hast sehr, sehr viele Sachen, die so ein bisschen generic oder nicht wirklich durchdacht sind. Also, okay, die Tatsache, dass du 8 Prinzessinnen hast, die sich halt gar nicht unterscheiden, die keine Persönlichkeit haben, ist so, okay. Und dann gehst du auch so in die Lore rein, dass, okay, Link ist halt der Auserwählte durch sein Ritzerblut und bla bla bla. Es wirkt halt so ein bisschen, heute würden wir sagen, ChatGPT. Aber dann, selbst dann, gibt's ja auch Momente, die das Spiel so ein bisschen zelebriert. Also, das mit dem Master Sword, wenn du es zum ersten Mal siehst und kriegst, dass dann, du kommst in den Wald rein und es ist so ein bisschen neblig und die ganzen Tiere flattern durch die Gegend und du ziehst es raus und die Musik bauscht sich auf und dann der Nebel wird so in zwei geteilt. Es gab dann auch später so einen relativ melancholischen Moment, wo du, es war dieser Junge mit der Flöte, den du, wie war das nochmal?
Du grabst die Ocarina aus und keine Ahnung, er ist halt so ein magischer Wunderwichtel. Der auf einem Baumstamm rumhüpft und die Tiere sich um ihn versammeln. Und man muss halt vielleicht muss man das vorher erklären. Jeder Mensch, der quasi in der echten Welt oder in der Light World existiert auch in der Dark World, aber als ein Wesen, was ihn quasi repräsentiert. Also wenn wir zum Beispiel in die Dark, also wenn Link in die Dark World geht, dann wird er zu einem Hasen am Anfang, weil Links, keine Ahnung, Wesen ist halt wie so ein Häschen und die anderen sind dann halt stellenweise so Monster oder Frösche-mäßige Tiere. Und genau, der Typ, der Wunderwichtel, der da halt rumhüpft auf dem Baumstamm mit der Ocarina, der verliert quasi die Ocarina und wir können die aber dann dort ausgraben, bekommen die dann und ja, dann gehen wir zurück in die andere Welt und der sagt dann, ja, behalt sie halt. So.
Ja, ich glaube, in der japanischen Kultur werden Hasen oder das Symbol des Hasen wird so ein bisschen verstanden als so ein glücksbringend, steht für Langlebigkeit. Ich meine, bei Link, ich glaube, der Lore-Aufhänger ist ja so, dass er so mutig ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Verknüpfung gibt. Aber ja, ne, dann siehst du diesen Moment, wo irgendwie eines dieser Wesen dann so zu einem Baum wird. Und ich meine, das ist jetzt nichts, worauf das Spiel so lange sitzt oder so. Aber das bleibt schon so ein bisschen im Gedächtnis. Und dann, also ich würde auch sagen, gegen Ende, wenn du dann, wenn du in diese hohen Berge kommst und dann wieder in die Dark World und du siehst den Ganon's Tower und wie, nicht Ganon's Tower, aber den letzten Dungeon, der so eine riesen krass in die Höhe geht und das ganze Gewitter und so außenrum, das ist schon nicht nichts. Also sie haben schon ein bisschen was rausgeholt aus der Präsentation.
Ich finde, das ist auch, ich glaube, das wäre mein einziger richtig großer Kritikpunkt, wo ich halt sagen würde, okay, die Story ist halt gottlos basic. Auch für damalige, also für 1991 würde ich auch sagen, selbst für damalige Verhältnisse ist die Story basic as fuck. So. Aber sie ist halt zweckdienlich. Ich würde sagen, Gameplay überzeugt halt für sich selbst. Du spielst nicht wegen der Story, du spielst wegen dem Gameplay. Das fand ich schon relativ nice.
So ein Gedanke, auf den ich so ein bisschen angespielt habe, den ich nicht mal ein bisschen mehr ausführen wollte, war so diese Verknüpfung aus Adventure und Action und was es eigentlich heißt, weil ich musste echt krass an ein Buch denken, das ich gelesen hatte für meine Masterarbeit. Das Buch heißt Half Real, das ist von Jesper Juhl, der hat generell viel geschrieben über so Ludologie, Spieltheorie, den ganzen Kram. In dem Buch selber geht es so ein bisschen um diese Schwelle zwischen unserer Welt und der Spielwelt. Und wie sich das so definiert. Und ein Gedanken, den er da so ein bisschen ausführt, ist so die Tatsache, dass du grundsätzlich zwei Formen von Spielen hast. Du hast Spiele, die auf Emergenz basieren, also das englische Wort Emergence, und Spiele, die auf Progression basieren. Und vielleicht könnt ihr euch denken, wo das hingeht. Also Emergenz sind Spiele, in denen die Regeln relativ schnell klar sind und sich jede Situation, jede Interaktion aus den Regeln ergibt. Also, ich meine, ne, sowas wie Pong, wenn du den Spielverlauf von Pong beschreiben würdest, würdest du ja sagen, okay, ich habe das Paddle mit dem Ball getroffen und weil es in dem Winkel war, wird es auch aus dem Winkel rausgeschossen. Und du würdest es halt so beschreiben. Spiele, die auf Progression basieren, das sind welche, die, wo du Etappen hast, in denen das Spiel voranschreitet, in so einer festen oder in so einer einigermaßen festen Abfolge. Und diese Etappen basieren auf vordefinierten Aktionen. Also allein sowas wie, okay, in Links of the Past, ich hebe einen Stein auf und da ist dann plötzlich ein Portal in die Dark World und dann gehe ich in die Dark World. Und das ist ein nötiger Schritt, um weiterzukommen. Mhm. Und ich glaube, ne, also da kann man sich auch denken, okay, das so das reinste Emergenz-Spiel, das man sich vorstellen kann, wäre so ein Multiplayer-Ding auf einer Karte oder so, was halt, also ja, ich meine, jetzt kennen wir ja Meta-Progression und den ganzen Scheiß, aber so der Spielablauf an sich hat keine Progression. Es ergibt sich rein daraus, wie die Systeme interagieren. Und das reinste Progressionsspiel, das man sich vorstellen könnte, wäre so ein klassisches Text-Adventure oder sogar ne, die alten Grafik-Adventures zum Beispiel. Und ich glaube, über den Verlauf der Zeit haben wir gesehen, dass sich die beiden Sachen mehr und mehr mischen. Also, dass du, ich glaube, die jetzt gängige Form eines Singleplayer-Spiels und ich glaube, ich würde auch behaupten, das ist jetzt in dieser Diskussion wichtig, weil ne, Spiele wie Links to the Past das so, also diesen Grundstein gelegt haben, ist okay, es ist eine Progression mit festen Etappen und dann die Schritte dazwischen sind so Phasen, in denen Systeme miteinander interagieren und daraus ergibt sich dann eine Herausforderung. Und ich finde, also was ich halt, ich glaube, was mir viel zu denken gegeben hat bei Links to the Past, ist halt, dass also dieser Action-Teil schon sehr, sehr, also mich hat es überrascht, wie gut ausgearbeitet und durchdacht das war und auch wie viel da drin steckt so. Mhm. Und beim dieser Adventure-Teil, ich glaube, da also ne, je nach Geschmack wird man dann sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich muss halt sagen, ich glaube, diesen Widerspruch, den ich ein bisschen rausarbeiten will, ist so, okay, beim Action-Teil sind die Regeln immer sehr klar und sehr eindeutig und sehr, also, ich meine, ich habe ja gesagt, okay, diese Hitbox von Links Schwert zum Beispiel, das ist jetzt nicht visuell eindeutig und das ist, also ich fand es nicht visuell eindeutig und das kann ein bisschen verwirrend sein, aber letztendlich ist es ja so, okay, es ist ein fester Bestandteil des Spiels, der sich auch durch den Code des Spiels zu erklären ist. Du könntest dir den Code des Spiels angucken und wissen, ah, okay, so ist die Hitbox. Das heißt, damit, das ist etwas, was sich nicht ändert und womit du jede Situation im Spiel quasi erklären kannst. Mhm. Sobald es heißt, okay, ich habe 10 Wasserfälle im Spiel und einer davon verbirgt eine versteckte Tür. So. Das ist so, okay, wir haben dieses Element eingeführt, irgendwie so, ne, so ein Wasserfall an der Wand, und jetzt an einem random Punkt, an einem arbiträren Punkt, brechen wir mit dieser Erwartung. So, jetzt erwarten wir von dir, okay, du musst durch den Wasserfall durchgehen, um in den nächsten Bereich zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, ihr merkt, ich denke sehr pedantisch und sehr theoretisch darüber nach, aber ich habe da so eine Reibung gespürt bei dem Spiel, die mich so konstant fasziniert hat, weil ich dachte so, okay, wow, das war so einer der ersten Punkte in der Spielgeschichte, wo das so wirklich passiert ist. Und auch die Tatsache, dass ich so aktiv gespürt habe und dass es mich auch ein bisschen gestört hat. Ich habe noch ein paar Gedanken dazu, aber Knüppel, ich würde dich erstmal zu Wort kommen lassen. Hast du dazu irgendwie Gefühle?
Was ich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf behalten habe, jetzt waren zwei Sachen, eine habe ich schon wieder vergessen. Aber was ich noch so sagen kann, was ich das Gefühl hatte, dass die Welt an sich auch ein Puzzle war. Mhm. Aber gerade so dieser Übergang von echter Welt zu Dark World, weil du kannst jederzeit von der Dark World zurück in die echte Welt. Mhm. Aber wenn du kein Portal auf der Stelle hast, kannst du nicht in die Dark World. Es gibt ein Item, das ist ein Spiegel, mit dem kannst du quasi von der Dark World zurück in die echte Welt. Und dann ist da so, keine Ahnung, so ein Funkeltor, sage ich jetzt mal, wo du dann immer hin und her wechseln kannst. Aber wenn du in der echten Welt bist, dann kannst du dieses Tor da nicht öffnen. Also du musst quasi von der Dark World zurück. Du hast in der echten Welt, hast du wie gesagt, hast du ja diese, zum Beispiel unter Steinen und sonst irgendwas oder unter Büschen, hast du fest platzierte Punkte, wo du in die Dark World kannst, aber die musst du halt erstmal finden. Mhm. Und je nachdem kannst du dann halt nicht in einen speziellen Bereich, weil du zum Beispiel noch nicht die zweiten Handschuhe oder sonst irgendwas hast und noch nicht diese ganz schweren Steine aufheben kannst und wegschmeißen und den Weg frei machen. Das fand ich dann schon relativ interessant, dass du dann, okay, du weißt jetzt, dass quasi in diesem Diebesnest über der Stadt, da ist halt der Spot, wo du in die Dark World kommst, da musst du erst dahin laufen, dann musst du runterlaufen, musst den großen Stein beseitigen, dann gehst du zurück in die Light World und also in die echte Welt und alles. Das fand ich schon relativ interessant, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber ja.
Du kannst dir auf jeden Fall den ungefähren Suchbereich so ein bisschen erschließen. Also dadurch, dass ich weiß, okay, das Spiel sagt ja auch, der nächste Dungeon in the Dark World ist hier und ich komme da nicht hin. Das heißt, so die logische Schlussfolgerung wäre, okay, ich müsste ja in derselben Location der Light World so ein bisschen suchen und gucken. Ich glaube halt, dieses Arbiträre, das spürst du auch so ein bisschen in den Dungeons, dass du teilweise zum Beispiel wie Schlüssel verteilt werden. Also dass du teilweise, du kriegst manchmal einen Schlüssel aus einer Truhe oder so. Oder manchmal, wenn du so einen Topf oder so aufhebst, dann ist er da drunter. Manchmal werden Schlüssel auch einfach vom Gegner fallen gelassen. Manchmal musst du in einem Raum alle Gegner töten, bevor irgendwas passiert. Und das ist so, das ist jetzt nichts, womit man nicht umgehen kann. Aber es ist da ist auf jeden Fall eine Willkür da, weißt du?
Genau. Das war jetzt, ich würde jetzt behaupten, es ist halt nie predictable. Das Game baitet dich theoretisch zum Erkunden, beziehungsweise, dass du halt, wenn du jetzt, wie gesagt, einen Raum hast und du weißt, okay, du hast theoretisch alles abgesucht, irgendwas muss in dem Raum sein, sei es jetzt, dass der Schlüssel unter einer Vase ist, dass du ein Mini-Rätsel in einem Raum lösen musst oder alle Gegner besiegen, du hast halt immer quasi eins von den dreien. Und wie gesagt, das Spiel baitet dich ja dann quasi rein, dass du mit dem Layout von dem Dungeon und den Gegnern interagierst, bis du halt die Lösung gefunden hast.
Ja. Ich glaube, die These, die ich da so ein bisschen rausarbeiten will, ist, für mich war es halt so ein bisschen, ich fand diesen Action-Teil immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr, ich habe sehr genossen, damit zu interagieren. Und sobald es in dieses, was ist die deutsche Version von Where's Waldo? Wie sagt man das auf Deutsch? So, aber ihr wisst, was ich meine, so finde den Fehler im Bild, weißt du? Sobald es auf diese Ebene geht, habe ich so ein bisschen eine Distanz zwischen mir und dem Spiel gespürt. Sobald es nicht mehr auf konsistenter Logik basiert, weißt du? Und also ich glaube auch, also selbst so ein Beispiel wie, ich habe das dann auch auf Blue Sky so ein bisschen ausgetreten. Du kannst dir das Szenarien vorstellen, in Turtle Rock gibt's so, also das ist eine der letzten Dungeons. Gibt es zum Beispiel so Momente, okay, du hast eine Abzweigung Richtung Norden und eine Richtung Westen. Wenn du zuerst Richtung Norden gehst, dann schließt sich die Tür hinter dir und du musst ganz außen rum gehen und dann siehst du, oh, warte mal, da ist eine Tür, für die ich einen Schlüssel brauche und ich habe den Schlüssel nicht. Und dann wirst du nochmal zurückgeführt zum ursprünglichen Raum und dann, wenn du dann nach Westen gehst, dann siehst du, oh, okay, ich hätte hier zuerst gehen müssen, weil da ist der Schlüssel, da finde ich den Schlüssel und dann kann ich nach Norden gehen. Und das ist ja so, also die Erkundung dieses Dungeons ist ja, also das ist ja so, es kommt halt darauf an, wie du es wertest, weil objektiv gesehen, okay, du kannst es schneller und effizienter spielen, wenn du den Dungeon schon kennst, okay. Was genau testet das Spiel hier, weißt du, weil es ist ja nichts, worauf ich logisch kommen kann, dass die eine Tür mich schneller ans Ziel bringen wird als die anderen. Ich finde halt, dadurch, dass das Spiel diesen Adventure-Fokus so auslegt, ne, es will so den Pfad nach vorne so ein bisschen verstecken, aber hinter das Versteck zu kommen, ist für mich selten so spannend als Herausforderung. Ich glaube, das ist so mein grundlegendes Problem mit so dieser Art von Design. Und das ist jetzt nichts, was das Spiel für mich ruiniert hat, aber ich fand es einfach auf so einem theoretischen Level sehr interessant. Und es hat den Spaß für mich immer so ein ganz kleines bisschen untergraben. Und ich glaube, ich will auch darauf dahin, weil ich das Gefühl habe, dass es in Zelda lange Zeit nicht wirklich besser geworden ist in der Hinsicht. Also ich finde, Link to the Past war so noch eins der Beispiele, die so am besten damit umgehen. Und wir werden bei Ocarina of Time so ein bisschen drauf angehen, aber ich fand schon den Schritt, den Breath of the Wild gemacht hat, um zu sagen, okay, wir wollen, dass eigentlich alles im Spiel so auf klaren Regeln basiert, die sich nie ändern. Das war für mich schon sehr, sehr wichtig und deswegen hat sich auch nach Breath of the Wild so mein Eindruck von Zelda sehr, sehr stark geändert. Also ich bin sehr gespannt, so wie, ne, also Majora's Mask war so eins meiner Lieblings-Zeldas. Ich bin sehr gespannt, wie ich das heute empfinden werde, weil, ich will jetzt nicht das Meme machen von Breath of the Wild hat Zelda ruiniert, weil es zu gut war. Aber für mich war es fast schon so ein bisschen so.
Ich muss halt Für was ist, also würdest du sagen, dass Breath of the Wild dein Lieblings-Zelda ist?
Aktuell ja. Ja.
Okay.
Ich will Majora's Mask mal spielen, um das so zu überprüfen. Aber das ist mein Lieblings-Zelda.
Ja, ich muss auch sagen, Majora's Mask ist mein Lieblings-Zelda. Wobei es wechselt halt immer den Spot mit Wind Waker. Aber ich weiß, dass Wind Waker das schlechtere Spiel ist, aber es ist halt so, ich meine, das ist halt krass wegen Kindheit und es ist halt ein Vibe. Und ich irgendwie, weißt du, wenn es irgendwas hat, aber du weißt, es ist eigentlich ist es, ich will nicht sagen, dass es wie Fast Food ist, aber es ist ein bisschen wie Fast Food so. Ich hab's letztes Jahr, hab's auch mit meinem Homie, hab ich's nochmal gespielt und da war es halt auch so, ja, wir haben es uns vielleicht ein bisschen besser in Erinnerung behalten, aber es war trotzdem noch eine gute Zeit. Magst du Tears of the Kingdom mehr als Breath of the Wild?
Ich mag es auf jeden Fall nicht mehr. Ich finde Tears of the Kingdom trotzdem ein richtig gutes Spiel. Also auch ein Spiel, das mich sehr beeindruckt hat in vielen Stellen. Ich fand halt nur, also mein Hauptproblem mit Tears of the Kingdom ist einfach, dass sie, wie sie die Welt nochmal benutzt haben, gar nicht aufgegangen ist für mich. Ich finde, sie haben die alte Welt genommen und dann mit ganz viel Scheiß zugemüllt, der jetzt nicht so spannend ist. Und also meine ersten zwei Tage mit Tears of the Kingdom, ich hatte so krassen Burnout, weil ich dachte so, boah, alles in dem Spiel zu machen, ist so fucking anstrengend. Und ich muss aktiv viel ignorieren, um so ein bisschen diesen Fokus zu behalten. Und als ich dann gesagt habe, okay, fuck it, ich konzentriere mich auf so den Hauptcontent, dann hat es mir viel mehr gefallen. Ja.
Genau, das Allergleiche hatte ich auch. Ich glaube, vor allem dieses, du musst Zeugs ignorieren, um irgendwie ein bisschen mehr Spaß zu haben. Das trifft's ganz gut.
Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann so zu Tears of Kingdom und Breath of the Wild so in diesen Reviews, aber ich habe sie auf der Switch 2 noch nicht gespielt. Also da habe ich echt Bock drauf. Aber ich kann schon mal so spoilern, ey, also ne, so eine Fähigkeit wie Ascend ist krass. Also mich hat es schon ein bisschen das Hirn zerfickt, so in diesen Lightning-Tempel reinzugehen und zu sehen, oh mein Gott, die ganze Welt außenrum ist noch da. Also ich kann aus dem Lightning-Tempel mit Ascend raus und das ist geografisch alles logisch aufgebaut. Das ist schon krass. Also es gibt kein Spiel mit Tears of the Kingdom. Das muss man echt noch festhalten.
So, oh, Dark Souls 1 Maps. Weißt du, dieses so. nee, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist so, ich hab das, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. So, mein Bruder hat letztes Jahr, ich glaube, innerhalb von 200 Stunden sein erstes Videospiel seit 20 Jahren, Breath of the Wild, beendet. Nice. Und der Typ liebt Breath of the Wild so krass. Und jetzt spielt er gerade momentan Tears of the Kingdom. Ich muss mal fragen, wie es ihm damit geht. Aber ich hätte halt jetzt momentan, ich könnte beide Spiele nicht nochmal spielen. Weil ich habe beide zum Release gespielt und ich bin immer noch so satt davon, dass ich die nicht gerade nochmal spielen würde.
Ich sag auf jeden Fall, ich werde für dich noch Wind Waker nachholen, da können wir das vielleicht noch nachschieben als Review.
Das können wir gerne machen.
Nice. Da bin ich noch neugierig, wie ich das so heute finde. Ich weiß, ich habe schon eine relativ gefestigte Meinung. Ich glaube, Twilight Princess macht mich nicht so neugierig.
Ich muss. Sorry, ich glaube, ich habe gerade was fertig. Okay. Ich muss Dings, Twilight Princess habe ich nie wirklich beendet.
Ach, krass, okay.
Und ich habe Skyward Sword nie beendet. Das hatte ich damals auf der Wii angefangen und war dann so, irgendwie fühlt sich das falsch an und dann habe ich es gedroppt. Aber ich will die natürlich auf jeden Fall noch nachholen.
Ich frage mich, also ich habe das Gefühl, wir neigen uns so langsam dem Ende. Hast du noch was zu Link to the Past?
Ich würde es vielleicht nur kurz noch so, keine Ahnung, lass mir gerade mal kurz in meine Ding reingucken, ob ich ihn muss. Ich würde nur kurz über den Ice Temple haten.
Okay.
Ich finde dieses Ding so scheiße halt.
Du wirst ja sehr so, es hat ja diesen Wraparound-Effekt, wo du so sehr oft irgendwie, um zu einer Stelle zu kommen, musst du irgendwie ganz lange außen rumgehen oder so. Ich glaube, das haben sie auch in der GBA-Version angepasst.
So, Siert. Ich habe dir gerade einen Screenshot geschickt von. Also, ich finde Link to the Past ist ein super Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht jedes Spiel, das wir irgendwie als Review besprechen, in der Tierlist verewigen. So von, keine Ahnung, 5 Tiers und dann packen wir jedes Mal, wenn wir ein Spiel besprechen, packen wir es in die Tierlist mit rein. Genau. Ich muss sagen, ich finde A Link to the Past ist ein super Spiel. Ich mochte das alles. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich war so, hell yeah, heute Abend im Bett wieder hier Dings A Link to the Past spielen und Durstlöscher trinken. Mega Bock. Und dann kam der Eistempel. Und ich bin wirklich, also ich rage nicht bei Videospielen. Ich bin generell mittlerweile so, ey, ich habe meine Mitte gefunden. Ich finde, man findet für alles eine Lösung. Es gibt kein Thema, über das es sich, also natürlich gibt es schon Themen, aber so low-key gibt es kein Thema, über das man wütend werden muss. Und dann kam der Eistempel. Ich habe fast meine Switch 2 in der Mitte durchgebrochen. Ich war so wütend, ich war so kurz davor, dieses Scheißding an die Wand zu schmeißen. Das ist dieser, also der Eistempel. Es gibt da einen Raum, wo basically an der Seite sind Spikes, dann hat man so ein Feuerding in der Mitte und der Boden ist rutschig. Und holy shit, nervt diese dreckige Scheiße so sehr. Da gibt's eine Treppe und du musst in die Treppe rein. Und natürlich denkst du dir, okay, das ist ja nicht so schwer, du gehst einfach auf diese Treppe zu. Aber diese Treppe, quasi der, du betrittst diese Treppe nur, wenn du perfekt, wenn du nicht mal so perfekt, aber du musst die halt von der Mitte so ansteuern. Die ist quasi zweimal so breit wie Link und du musst quasi in die Mitte so rein. Und dadurch, dass dieser Boden so rutschig ist, läuft Link halt die ganze Zeit auf so einer verfickten Stelle. Und dann kommt aber schon wieder dieses Feuerding und hittet dich, du wirst zurückgeschleudert, dann musst du wieder so nach vorne tippseln und dann triffst du das Ding nicht, dann geht Link nicht nach links, nicht nach rechts, er bleibt auf der Stelle und tippelt, dann kommt dieses Feuerding wieder und schlägt dich wieder nach hinten und du so, Bruder, lass mich doch in diese Scheißtreppe rein. Und weißt du, und, oh Alter, 50.000 Räume voller Gegner, alles ist okay, es passiert nichts, alles ist easy und dann wirst du von so einer scheiß Eistreppe gefickt. Alles, ne, ich war so, Fran war da auch da, die hat mich auch angeguckt, ich brech gleich meine scheiß Switch in der Mitte durcheinander. Wie schwer kann es denn sein, in so eine scheiß Treppe reinzukommen? Oh, das hat mich genervt, das war...
Es wird voraussichtlich eine Videoversion des Reviews geben. Also, jetzt, wo ich es gesagt habe, ich muss mich daran halten. Ich werde dann auch auf jeden Fall den Raum hier einbauen. Ich hatte ja darauf angespielt, okay, die GBA-Version passt den Ice-Tempel speziell. Also, das scheint ja wirklich ein Tempel zu sein, der sehr polarisierend ist anscheinend. Das ist so der Wassertempel von Link to the Past. Und diese Anpassung gibt's auch so als ROM-Hack für die Super Nintendo-Version. Das kann man sich auch spielen. Und dann gibt's auch teilweise so andere Sachen, so, ey, wir machen die Haare von Link lore akkurat. Wie stehst du dazu, dass die Haare so pink sind?
Das ist, ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt sowas, also mittlerweile mache ich das bei jedem Spiel, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber jedes Spiel, was ich spiele, mache ich Notizen. Ich habe einfach keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das andere Leute genauso machen. Ich habe einen Discord-Channel nur für mich. Und da habe ich so einen Channel, der heißt, keine Ahnung, Gedanken und Reviews. Und dann habe ich zum Beispiel hier Doppelpunkt A Link to the Past und dann Punkt, Punkt, immer so Punkte. Und der allererste Punkt ist Pink Hair. Es wurde ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde es gemacht, dass sich Zelda halt, Bruder, dass sich Link, Entschuldigung, oh mein Gott, wir lassen es drin, dass Link sich besser von der Map abhebt. Ich finde das fancy. Ich meine, es ist ja sowieso nie derselbe Link, also es gibt ja drei Timelines.
Das finde ich immer so dumm, oder?
Ja, es ist, mein Gott, einigt euch auf eine Sache. Egal, es gibt drei Timelines und ich mein Gott, in einer Timeline kann er halt fancy pinke Haare haben. Mir ist das egal, ich finde das ganz witzig.
Nice.
Ich finde, es clasht ein bisschen mit der Tunic-Farbe später, aber ansonsten.
Also für unsere ganzen so Game-Historians, Researchers und so, wäre meine Aufgabe an euch, ey, finde mal raus, warum die Haare pink sind. Also ich glaube, bis heute weiß es keiner warum, oder?
Ich habe nur mal, das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass es sich besser von der Map abhebt, aber ne. I don't know.
Knüppel, das hatten wir im Vorfeld nicht besprochen, aber ich finde deine Idee mit den Tiers eigentlich ganz gut. Ich würde so ein bisschen das Format aus unserer Resident Evil Tierlist, die ich mit den Ingram und Radio Boys gemacht habe, übernehmen. Wo wir sagen, okay, es gibt 5 Tiers, D bis S. Und die ergeben sich dadurch, dass wir beide jeweils einen Score an das Spiel vergeben. Ich würde mal sagen, von 1 bis 5. Wir zählen die zusammen und daraus ergibt sich das Tier. Schnürbe, was ist deine Wertung für A Link to the Past von 1 bis 5?
Machen nur Einserschritte oder machen wir halbe Schritte? Machen wir
nur Einserschritte, nur Einserschritte. Ja.
3.
3, wow, okay. Das ist ein bisschen niedriger, als ich dachte. Bei dir.
Ja, jetzt kommt der Kritikerknöbel zuvor.
Damn.
Nein, ich meine, also, okay, warte. Das Ding ist halt, bewerten wir das Spiel nach dem Kontext von mir, okay, wir wissen, wie es in der Serie, also weißt du, wie es im Vergleich zu der Serie steht, oder halt nur für sich?
Ach so, ich würde es einfach für sich als Spiel bewerten. Ja. Die Tierlist ist ja für alle Spiele, die wir jemals reviewen werden. Das ist so mein Gedanke.
Ja, genau. Nee, ja, du hast ja recht, das ist mein Denkfehler gewesen. Ich glaube, 4 von 5 ist die fairere Wertung. Ich glaube, persönlich würde ich aber sagen 3 von 5, weil ich hatte wirklich eine verdammt gute Zeit. Ich kann dieses Spiel wertschätzen wie noch was. Es ist halt auch eins meiner Lieblings-Zeldas. Aber es sind halt immer noch ein paar Sachen, wo ich denke, okay, für seine Zeit impotent, für seine Zeit wichtig und cool und krass, aber für quasi das Knowledge, was ich heute habe, würde ich für mich sagen, ja, okay, es ist eine 3 von 5, es ist der Eistempel fickt so hart. Ich hatte stellenweise ein bisschen nicht Orientierungsprobleme. Du kriegst ja schon, ich muss auch sagen, auch für damalige Verhältnisse relativ cool, dass dir jetzt schon Hints gegeben werden, wo du hingehen sollst und alles. Aber ich würde sagen, manche Rätselpassagen fühlen sich ein bisschen Try-and-Error-mäßig an. Also du läufst auch ziemlich viel planlos, bis du einen Hint findest, würde ich behaupten.
Ja.
Und ich finde dieses Spiel, das was, was wir noch nicht angesprochen haben, was ich mal kurz davor angesprochen habe, ich finde es krass, wie viel Wert das Spiel auf Geld legt. Du wirst quasi, also es gibt keine größere Börse dieses Mal. Du kannst gleich 999 Rubies erhalten und du hast sie auch relativ schnell, also ich würde schon sagen, in den ersten paar Stunden von dem Spiel. Aber sie machen irgendwie nichts damit. Also natürlich kannst du Dinge kaufen und sonst irgendwas, aber die Ökonomie, wo dahinter steckt, fühlt sich ein bisschen belanglos an. Also im Endeffekt ist es halt einfach nur viel, um viel zu sein. Also du kannst zum Beispiel die Schwimmflossen, die Sora-Schwimmflossen kosten 500. Dann kannst du deinen Bogen und alles upgraden, indem du für Feen spendest, immer so 50 Rubies reinschmeißt und so. Es fühlt sich halt immer nur an, okay, es ist viel, um viel zu sein, und es schmeißt sich halt immer wieder mit viel Geld zu. Aber jetzt, es fühlt sich halt nicht so an, als ob da wirklich ein tieferer Gedanken dahinter steckt. Und im Gegenzug dazu, dafür, dass du viel Rubies findest du stellenweise extrem wenig Herzen. Vor allem in der Dark, also habe ich das Gefühl, in der Dark World vor allem. Du hast natürlich in Dungeons hast du immer Plätze, wo du auf jeden Fall Herzen findest, die dann sind aber so vorgegeben. Also wenn du drei Töpfe vor einer Tür mit einem Schloss hast, dann kannst du ja schon denken, okay, jetzt kommt gleich ein Boss, deswegen hier nochmal Health. Aber so generell findest du Herzen mehr in der echten Welt, in der Light World. Mhm. Ja. Deswegen, ich finde das Management dahinter finde ich ein bisschen weird, ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, dass das schon irgendwo einen Sinn hat, aber ich weiß nicht, ob es die bestmögliche, wie nennt man das, Vorgehensweise halt dafür ist.
Ja. Du hast gerade noch mal so ein bisschen auf die Willkür von dem Progressionsaspekt des Spiels angespielt. Mir ist auch gerade wieder ein gutes Beispiel eingefallen, weil du kommst ja später. Ich will sagen, es ist der Turtle Rock Boss, wo er hat irgendwie zwei Köpfe, so einen Eiskopf, einen Feuerkopf.
Mhm.
Und du brauchst dann jeweils den Eisstab und den Feuerstab, um damit umzugehen. Turns out, den Eisstab kriegst du irgendwie in so einer random Höhle, die nicht so auf dem Hauptpfad des Spiels ist. Und bei mir war es auch so, ich bin all the way durch diesen Dungeon durchgekommen, ohne diesen Eisstab zu haben. Und ich dachte dann so, ja, lol, das ist kein anderer Weg, das Ding zu machen. Und ich glaube, das ist so das Smoking Gun zentrale Beispiel, um zu erklären, also wie der Progressionsaspekt des Spiels, so die Action und die Emergenz, den Emergenzaspekt ein bisschen verseucht, weißt du? Also, dass die zwei Sachen wirklich in einem krassen Konflikt miteinander stehen. Und also, ne, der Fight ist nicht dadurch besser geworden oder interessanter geworden oder tiefer oder entscheidungsfreudiger geworden, dadurch, dass ich vorher in so eine Höhle reingehen musste, weißt du? Es ist einfach komplette Willkür der Willkür willend. Und es macht das Spiel nicht kaputt, aber ich finde, es legt damit schon so einen Grundstein für Spiele in so eine Richtung, von der ich einfach nicht so krasser Fan bin. Und ich bin froh, dass Breath of the Wild das so ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt hat. Ich habe das Gefühl, ich war im ganzen Talk heute ein bisschen gemeiner zum Spiel als du. Aber mein Score wäre auch eine 3 von 5. Und nee, damit, also
ich habe gerade zwei Dinge noch, die ich ansprechen will. Weil, was du gesagt hast mit dem Eisstab, ich hatte das auch, aber mit dem Donnermedaillon, glaube ich.
Ach so.
Oder ich weiß nicht, ob es das Donnermedaillon war oder das Earthquake-Medaillon. Aber auf jeden Fall, du brauchst es, um halt in einen Tempel reinzukommen. Und ich hatte das nicht und ich musste das so lange suchen. Ich wusste nicht, wo dieses Ding ist. Und dann war es schon in der Nähe, aber halt so auch wieder mit Welten-Switch und sonst irgendwas. Und ich wusste nicht, wo das war. Da habe ich, glaube ich, 1,5-2 Stunden gesucht. Und das war schon natürlich so ein bisschen Downer. Weil ich dann auch so war, okay, ich beende jetzt das Spiel. Und dann so, oh fuck, mir fehlen noch zwei Gegenstände. Das letzte Item, das mir gefehlt hat im ganzen Spiel, war der Kescher. Und das ist halt, das ist eigentlich eins der ersten Dinge, die du bekommst. Aber ich habe halt vergessen, den Typen im Haus anzureden und habe den nicht bekommen. Und ich habe die ganze Zeit versucht, Feen mit einem Glas zu fangen. Und ich habe das die ganze Zeit, du kannst doch Feen und Bienen fangen. Warum funktioniert das nicht? Bis ich dann so, ach stimmt, scheiße, ihr braucht einen Kescher. Und dann habe ich erst wieder gecheckt, oh, ich habe den Kescher gar nicht. Und eigentlich, es ist jetzt nicht so ein großer Bestandteil vom Spiel, aber doch ein Bestandteil vom Spiel, den ich mir quasi bis zum Schluss versaut habe, weil ich es halt vergessen habe.
Also für mich ist es schon eine starke 3. Das soll jetzt nicht zu gemein sein. Es hat einfach nicht ganz so viel gereicht. Ich finde es immer noch echt cool spielen. Ja, daraus ergibt sich 6 Punkte insgesamt für A Link to the Past. Und damit landet es im B-Tier unserer Hits of Reviews Power Rankings Liste. Also genau in der Mitte eigentlich. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich werde, glaube ich, ein Excel-Spreadsheet oder so dafür machen. Und das dann mal verlinken. Und dann könnt ihr das so ein bisschen nach und nach mitverfolgen, was so unsere Gefühle zu den Spielen sind und wie sie zueinander stehen. Jo, cool. Ich würde sagen, geile erste Folge, ne?
Das war die erste Folge. Die erste Folge ist aber die schlechteste, aber die war trotzdem sehr gut. Ich war ein bisschen nervös.
Das war gar nicht nötig. Also ich glaube, wir haben alles so reingebracht. So ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen Entwicklungsgeschichte, so ein bisschen akademischen Hintergrund, so ein bisschen Casual Talk. Also das ist doch voll rund, Alter. Also, teilt das mit allen, die ihr kennt. Ja.
Ich würde sagen, das ist die beste A Link to the Past Besprechung, die ihr hören werdet. Dieses Jahr. Nächstes Jahr vielleicht auch noch.
Bis dann Dunkey ein Video macht.
Oh Gott. Der ist zu arg beschäftigt mit Videospiele publishen. Der kann keine Reviews machen.
Okay, Leute. Also, wie gesagt, jetzt zu diesem Zeitpunkt wird es bereits ein Ocarina of Time Review von uns geben bei Hitstop Deluxe. Das ist ein Supporter-Tier, das ihr ab 5 Euro Zugriff haben könnt. Also guckt euch das gerne an, wenn ihr Bock habt. Ich werde es ein bisschen spoilern. Ich werde zu Ocarina of Time deutlich gemeiner sein. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann let's go. Knüppel, freust du dich?
Du weißt, dass ich extrem großer Ocarina of Time-Hater bin.
Ich war mir nie sicher, so wie groß. Deswegen, ich bin sehr gespannt darauf, das rauszufinden. Also wir haben es noch nicht aufgenommen, so to be clear, aber ja.
Ja, ich bin noch auch relativ am Anfang mir spielt. Also ich sag mal, Discord hat schon ein bisschen raus. Die haben schon ein bisschen gecheckt, so okay, wir spielen gleichzeitig gleichen Spiele, das hat was zu bedeuten. Ich versuche nicht so gemein zu Ocarina of Time sein. Ich bin halt krasser mit Majora's Mask Ultra. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Und ich finde es ein bisschen so dieses, ja, Ocarina of Time hat 98 auf Metacritic. Ja, halt dein scheiß Maul, wir wissen es. Es ist so, ja, okay, ihr habt einmal im Leben ein gutes Videospiel gespielt, als ihr 8 wart. Jetzt macht ihr es eure ganze Persönlichkeit. Ich raff's, aber so gut ist es jetzt auch nicht. So, das war jetzt instant auch die Ocarina of Time-Folge. Nochmal eine Folge gespart. Nee, Quatsch. ich hab Bock. Doch, ich hab Bock. Vielleicht verändert es meine Gefühle für Ocarina of Time, wer weiß.
Ja, Mann. Also, wie gesagt, hitstopfm.de, das ist die Adresse für alles. Wir haben die Webseite auch zu diesem Zeitpunkt jetzt auch komplett erneuert. Da wird es von uns vielleicht auch bald sowieso so eine Blogpost und Textposten so geben, falls wir da Aufbau haben. Das wird alles sehr, sehr cool. Okay. Also, genau. Und bitte, also noch, ich will auch, ach so, war mal, genau, wir haben, ich kann auch dazu sagen, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, wir werden es in der Steady-Kampagne generell so ein bisschen ausrollen, aber es wird auch so Ziele geben, so also ab bestimmten Etappen von, okay, wir haben so und so viel Support, dann werden wir auch diese und jene Sache machen. Guckt euch da gerne ein bisschen rein. Knüll, wir haben ja geplant, so eine Show namens Ziad Plays Pokémon, wo du mich so ein bisschen an die Magie von Pokémon ranführst.
Ja.
Also ab 300 Euro Support monatlich würden wir uns das anschauen. Und ne, mit genug Unterstützung können wir hoffentlich von Hits überleben irgendwann und dann können wir noch viel, 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 viel mehr machen. Und das wird auch
genau.
Geil.
Genau, im Endeffekt, umso mehr Support bedeutet mehr Content.
Jupp, jupp.
Genau. Ich versuche auch noch was nicht Videogame-Technisches aufzunehmen, Anfang Juni. Mit einem, es ist mit Björn. Ich tease das jetzt nicht mit Björn. Über was uns, glaube ich, verbindet. Mhm. Da werdet ab und an mal werden so Shotgun-mäßig irgendwelche Sonderfolgen reingespült.
Das wird dann auch bei Deluxe landen wahrscheinlich,
ja. Gucken wir mal. Ne, das finde ich. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Ich bin ziemlich zuversichtlich für die Zukunft und ich hoffe, dass wir noch Dutzende Reviews, hunderte Reviews, tausend Reviews aufnehmen.
Hell yeah. Okay. Wir wissen auch schon, was wir für den Juni machen. Also seid da aufgespannt. Das wird ein aktuelles Spiel tatsächlich.
Mhm.
Ja, von mir eigentlich habe ich nichts mehr. Ich würde sagen, bye bye.
Bye bye.
I'm gonna get a better look.
Hello, we are Cabin, your one-stop companion for all things shelter.